ARD Sounds.
Hallo und herzlich willkommen. Das hier ist das ARD-Interview der Woche. Mein Name ist Jim-Bob Nikschas und zu Gast ist diesmal Bärbel Baas, die Co-Vorsitzende der SPD und Bundesarbeits- und Sozialministerin. Herzlich willkommen.
Ja, freut mich sehr.
Frau Baas, war keine einfache Woche für Sie, würde ich es mal zusammenfassen. Nach der verlorenen Landtagswahl in Rheinland-Pfalz, Rücktrittsforderungen gab es auch, Krisensitzungen, Schlagzeilen. Deswegen die erste Frage, haben Sie wenigstens an diesem Wochenende irgendwas Schönes vor, was Ihnen den Kopf ein bisschen frei macht?
Ich habe was ganz Schönes vor. Ich fahre tatsächlich wieder in die Heimat zurück nach Duisburg und da werde ich mich erstmal mit Freunden treffen und mal den Kopf freikriegen von dem, was hier in Berlin jetzt die letzten Wochen war.
Wie geht man mit so vielen, sage ich mal, negativen Nachrichten oder Ergebnissen um, wie in der letzten Zeit bei Ihnen? Partei am Boden, sage ich mal, als Ministerin stehen Sie auch vor großen Herausforderungen. Wie bleibt man da positiv? Haben Sie da einen Tipp, einen Lifehack?
Nee, habe ich nicht, aber es ist natürlich so, man macht sich immer bewusst, warum ist man für irgendwas in die Verantwortung gegangen? Also warum hat man auch ein Amt übernommen? Was will man eigentlich persönlich auch erreichen? Und natürlich sind das Rückschläge, wo man dann auch persönlich denkt, auch sich hinterfragt, macht man alles richtig, aber wofür kämpft man eigentlich? Und dann kann man damit, das ist dann so mein Lifehack vielleicht, dass ich dann sage, ich weiß ja, wofür ich hier diese Arbeit mache und ich will ja für die Leute was bewirken und das richtet mich dann auch immer wieder auf.
Sie waren ja im August schon hier bei uns zu Gast im Sommerinterview. Da waren Sie gerade, sage ich mal, frisch gewählte SPD-Vorsitzende und auch Ministerin. Und ich habe noch einen ganz bestimmten Satz von Ihnen im Ohr. Wir hören mal rein.
Also wenn ich es mir hätte aussuchen können, wäre ich wahrscheinlich gerne Bundestagspräsidentin geblieben.
Bereuen Sie Ihre Entscheidung heute, dass Sie Ministerin oder Parteichefin geworden sind?
Nee, ganz und gar nicht. Man könnte den Eindruck erwecken nach den Nachrichten, die man jetzt so in den letzten Tagen hatte. Aber es ist ja zunehmend, wenn man auch merkt, wie viel man auch bewirken kann, so im Tagesgeschäft, also für die Menschen auch gestalten kann, als jemand, der einen Gesetzentwurf macht. Also früher habe ich ja als Abgeordnete dafür gekämpft, irgendwie vielleicht einen Satz mal ins Gesetz zu bekommen. Jetzt formuliere ich diese Gesetze mit dem Arbeitsministerium und natürlich gehen sie dann ins parlamentarische Verfahren. Aber das ist schon toll, wenn man auch eins zu eins formulieren kann und sagen kann, in diese Richtung will ich. Und ich kann es dann auch am Ende, wenn die Parlamentarier zustimmen, auch umsetzen. Das ist schon sehr toll.
Aber natürlich haben Sie als Bundestagspräsidentin, sage ich mal, weniger negative Nachrichten bekommen oder wurden dafür nicht unbedingt verantwortlich gemacht, oder? So wie jetzt als SPD-Co-Vorsitzende?
Ja, das ist, weil da ist man auch in einem neutralen Amt, aber man kann halt auch mit Reden schon viel beeinflussen. Aber jetzt kann ich tatsächlich das Leben der Menschen besser machen durch Gesetzgebung. Das ist schon ein Unterschied. Natürlich ist Bundestagspräsidentin ein neutrales, schönes Amt. Deswegen, ich habe das auch nie bereut. Und damals die Frage auch genauso beantwortet, hätten wir die Wahl gewonnen, was wir nicht haben, wäre ich sicherlich auch Bundestagspräsidentin geblieben.
Nun ist es anders gekommen. Sie und Lars Klingbeil wollen ja auch, sage ich mal, trotz der herben Wahlniederlagen in letzter Zeit für die SPD weiterhin Parteichefs bleiben. Obwohl ja unter anderem gerade aus Rheinland-Pfalz zuletzt auch so die Ansage kam, also wir haben die Wahl eigentlich wegen euch, also wegen der Bundes-SPD verloren und auch unser Stammland verloren. Wie haben Sie und Lars Klingbeil Ihre Parteifreunde eigentlich diese Woche davon überzeugen können, dass Sie beide weiterhin die Richtigen sind für den Job?
Weil wir wirklich gesagt haben, also man muss ja mal erinnern, um was es hier auch geht. Natürlich war das schon ein Bundeseinfluss, warum auch Rheinland-Pfalz jetzt mit einem starken Kandidaten, amtierender Ministerpräsident, eine geschlossene Partei nicht gewonnen hat, weil wir in einer, das ist nicht in den letzten Wochen entstandene, tiefe Vertrauenskrise in der Bevölkerung gegenüber der SPD haben. Und wir konnten insofern überzeugen, dass wir gesagt haben, wir haben diese Verantwortung übernommen. Wir haben auch Ideen, wie wir da rauskommen. Es ist uns bisher noch nicht gelungen, sondern wir müssen natürlich auch ausstrahlen, dass wir das, was wir sagen, umsetzen. Und dieses Vertrauen haben wir über viele Jahre jetzt auch verloren, wenn man sich das auf der Strecke anschaut. Also wenn Arbeiterinnen und Arbeiter oder Beschäftigte nicht mehr wissen, wofür die SPD steht, dann müssen wir das wieder deutlicher machen, für wen wir eigentlich diese ganze Arbeit machen. Also ich sag mal Mindestlohn, Tariftreuegesetz. Aber das Vertrauen ist nicht mehr da, dass die SPD wirklich dafür kämpft und brennt. Und da müssen wir wieder hin. Und ich glaube, wir haben die Frage ganz offen in den Gremien gestellt. Und ich bin überzeugt, wir konnten sagen, wo wir hinwollen. Und da müssen wir jetzt gemeinsam dran arbeiten. Das schaffen übrigens auch Lars Klingbeil und ich nicht alleine. Da braucht es die ganze Partei. Und daran wollen wir jetzt auch arbeiten.
Als Sie SPD-Vorsitzende geworden sind, habe ich auch ganz oft gelesen, dass Sie ja im Prinzip auch mit Ihrer Biografie, sag mal ganz vereinfacht, vom Hauptschulabschluss bis in das zweithöchste Amt des Staates, so das SPD-Mustergesicht eigentlich sind. Warum waren Sie vielleicht im letzten Jahr nicht noch ein bisschen präsenter in dieser Figur? Oder haben Sie den Eindruck gehabt, dass Sie noch präsenter sein können und mehr für die SPD stehen können als vielleicht Lars Klingbeil?
Also der Vorteil von uns beiden ist wirklich, also dass wir auch unterschiedlich sind. Und das macht eigentlich dieses Doppel ganz gut aus. Also ich glaube, wenn wir zweimal Lars Klingbeil an der Spitze hätten oder zweimal Bärbel Baas, ist es vielleicht auch langweilig. Also das, ich glaube, wir inspirieren uns irgendwie so gegenseitig. Er ist auch 10 Jahre jünger als ich. Ich habe eine andere Sprache, ich besetze andere Themen. Er hat andere Schwerpunkte, das ergänzt sich total gut. Aber wir müssen das noch viel besser ausspielen, finde ich auch. Und ja, und auch ich muss meinen Part, deswegen freue ich mich jetzt auch wieder auf Duisburg, dass ich einfach auch wieder da, wo ich natürlich auch unterwegs bin in Nordrhein-Westfalen, das natürlich auch noch viel besser nutzen kann. Also ich, das glaube ich, müssen wir auch viel stärker machen, wieder vor Ort sein, den Leuten zuhören, was sie von uns erwarten. Und das müssen wir dann hier in Berlin auch einbringen und umsetzen. Darum machen wir auch den Grundsatzprogrammprozess, auch der eigenen Partei wieder eine Orientierung zu geben. Wo wollen wir eigentlich mit diesem Land in 20, 30 Jahren sein? Was ist unsere Zukunftsgestaltung? Und da kann ich eine Rolle spielen, genauso wie Lars Klingbeil. Und da ergänzen wir uns einfach auch super.
Ist es denn wieder zurückzuholen, glauben Sie? Also dass zum Beispiel auch die Arbeiterschaft, wenn man es mal so sagen will, auch wieder sich mehr zur SPD hinwendet? Weil letztendlich, die haben sich gerade in Baden-Württemberg und Rheinland-Pfalz jetzt mehr der AfD zugewandt. Wenn Sie sagen, die SPD soll vielleicht für soziale Gerechtigkeit oder auch für Umverteilung stehen, dann gibt es dafür aber ja auch schon die Linkspartei oder die Grünen. Also wird die SPD da politisch noch gebraucht tatsächlich? Wo ist die Lücke, wo Sie sich noch als Partei als wichtig sehen?
Die Lücke ist genau da, wo wir auch immer stark waren. Wenn wir Wirtschaft und ich sag mal Menschen miteinander fair vereinbart haben. Also die Linken haben, sag mal, diese haben eine Gruppe oder eine Zielrichtung, die sagen, weg mit dem Kapitalismus und alles in Richtung von bestimmten Zielgruppen, auch kleinen Zielgruppen manchmal. Und wir wollen ja diesen Ausgleich, dass es für alle besser wird. Also wir wollen Wirtschaftswachstum, Ökonomie. Wir wollen aber auch das Klima schützen, aber es muss sozial gerecht sein. So, und diesen Mix sich in dieser Mitte zu bewegen, da war SPD, wenn sie früher erfolgreich war, immer sehr, sehr stark. Und wir haben an vielen Stellen diese Kompetenzzuschreibung verloren. Und das müssen wir uns jetzt hart erarbeiten, auch das Vertrauen zurückgewinnen. Aber ich denke, es ist möglich, weil mir ja auch viele Bürgerinnen und Bürger sagen, wenn ich unterwegs bin, ich habe immer die SPD gewählt, aber in den letzten Jahren weiß ich gar nicht mehr, warum. Ich glaube, solche Leute kriegen wir zurück. Wenn wir wieder klar machen, wir sind für Wirtschaftswachstum, wir wollen, dass es aber faire Löhne und Arbeitsbedingungen gibt und wir wollen das Klima schützen und vor allen Dingen wollen wir unsere Demokratie schützen. Das ist ein wichtiger Kern, die steht in Frage, die Demokratie, die in der Freiheit, in der wir leben. Und das sind Dinge, die eine Partei wie die SPD eben nicht nur in eine Zielgruppe, sondern für die ganze Gesellschaft machen muss. Und das ist der Unterschied zu einzelnen Parteien, die nur bestimmte Zielgruppen im Blick haben.
Sie hören das ARD-Interview der Woche und wenn Ihnen der Podcast gefällt, dann abonnieren Sie doch einfach hier in ARD Sounds oder teilen Sie die Folge. Das hilft nämlich anderen, das Interview besser zu finden. Diesmal ist zu Gast die SPD-Co-Chefin Bärbel Baas. Frau Baas, Sie wollen jetzt die Flucht nach vorne antreten durch große Reformen. Lars Klingbeil hat diese Woche auch eine vielbeachtete Rede gehalten, versucht da so ein bisschen den großen Aufschlag zu machen, wie die SPD sich das vorstellt und hat unter anderem das hier gesagt.
Wir werden als Gesellschaft insgesamt mehr arbeiten müssen.
Da haben sich ja viele vielleicht gedacht, das habe ich doch irgendwo schon mal gehört, oder?
Mit Work-Life-Balance und 4-Tage-Woche lässt sich der Wohlstand unseres Landes, den wir heute haben, in Zukunft nicht erhalten. Und deswegen müssen wir mehr arbeiten.
Mehr arbeiten, das war eigentlich, hatte man den Eindruck, bisher der Slogan von CDU-Kanzler Friedrich Merz. Jetzt haben Sie ihn ja auch für diese Devise eigentlich bisher kritisiert als SPD. Und jetzt sagt Lars Klingbeil auch, wir müssen mehr arbeiten im Land. Frau Baas, erklären Sie uns, wer konkret soll mehr arbeiten?
Nein, nicht soll, sondern wir haben Leute, die wollen arbeiten, kommen aber nicht in den Arbeitsmarkt. Und wir müssen unsere Strukturen über Reformen verändern. Also was kann ich denn tun, dass wenn mir eine Frau sagt, ich stecke hier in einer Teilzeitfalle, ich will da raus, aber ihr macht alles mir unmöglich an Kinderbetreuung, Verlässlichkeit, wie soll das gehen? Ich will ja. Also wie schöpfen wir dieses mehr Arbeiten, wenn es gibt Menschen, die wollen mehr tun und wir hindern sie über unser Steuerrecht, über unsere Strukturen daran. So, und das müssen wir heben. Und dann haben wir schon Potenzial. Dafür muss ich aber jemanden, der schon 40 Stunden arbeitet und irgendwie noch Überstunden macht, dem muss ich jetzt nicht noch zurufen und du kannst auch noch eine Stunde mehr machen. Das ist der Unterschied.
Wenn wir auf die Teilzeit schauen, gibt es dieses Problem ja aber schon sehr, sehr lange. Also Sie haben ja auch das Thema Ganztagsbetreuungsplätze zum Beispiel angesprochen, die es ja auch schon seit Jahren nicht gibt oder auch weiter ausgebaut werden sollen. Oder, was ja auch ein anderer Punkt bei dem Thema ist, dass sich Männer zu Hause stärker an der Care-Arbeit beteiligen könnten oder sollen und das aber auch aktuell in den Strukturen kaum möglich ist. Also wie genau wollen Sie das verändern und vielleicht auch bis wann?
Also ich kann jetzt keine Zeit nennen, aber Lars Klingbeil hat ja jetzt auch in seiner Rede endlich mal gesagt, was wir an Reform verstehen. Das ist ja auch genau richtig, weil wir hören ja immer die Vorschläge aus der Union. Aber ich will mal ganz deutlich sagen, klassisch Familienpolitik ist auch Wirtschaftspolitik, weil wir dieses Potenzial einfach nicht nutzen, was da ist und was will, freiwillig, ohne Zwang. Das ist ja der Unterschied. Wir haben ja den Kita-Ausbau schon gestartet. Natürlich müssen wir das mit den Ländern und Kommunen machen. Wir sind ja als Bund nicht derjenige, der diese Strukturen macht, aber wir können was beim Steuerrecht machen. Und wir haben jetzt die Chance, wenn wir in dieser Koalition jetzt wirklich die richtigen Hebel drehen, dann können wir dieses Potenzial heben. Und wir haben uns in dieser Koalition ja ins Stammbuch geschrieben, in den Koalitionsvertrag, dass wir dieses Land reformieren wollen. Und wir haben jetzt mal Vorschläge auf den Tisch gelegt. Ich finde bedauerlich, dass andere schon wieder sagen, aber ohne mich. Sondern ich finde, wir sollten da jetzt erstmal drüber reden und gucken, was kann wirklich helfen, damit wir Familien unterstützen, damit das vereinbar ist. Und da müssen wir uns jetzt mal die Karten legen und dann haben wir die Chance als große Koalition, es umzusetzen.
Und warum hat Lars Klingbeil das jetzt erst gesagt und nicht vor den Landtagswahlen? Das hätte ihn ja vielleicht auch noch ein paar Prozentpunkte bringen können, oder?
Natürlich haben wir das schon in vielen Reden so immer wieder, wenn es zum Thema war, auch schon gesagt. Aber diesmal war es halt komprimiert auch in einer Rede. Und insofern fand ich es gut gesetzt. Aber wie gesagt, der Termin war ja auch schon lange vorgesehen. Es war jetzt nicht spontan. Ich halte heute mal nach der Wahl in Rheinland-Pfalz eine Grundsatzrede, sondern das war ja schon vorher auch schon lange vorbereitet.
Stichwort Ehegattensplitting, das wollen Sie abschaffen, aber laut Lars Klingbeil nur für zukünftige Ehen. Wieso nicht für alle?
Ist jetzt erstmal ein Vorschlag, muss man sich anschauen. Ich betrachte diese Themen übrigens, ich weiß, dass es auch sehr umstritten ist, weil natürlich auch viele ihr Familienmodell, deshalb hat er, glaube ich, gesagt, wir wollen jetzt, es gibt ja Leute, die haben sich auf dieses Familienmodell jetzt so eingespielt. Und deshalb sagt man, dann lass uns das, wenn wir das jetzt ändern wollen, für zukünftige Ehen machen, damit man Familienmodelle, die ja auch, jeder soll ja die Wahl haben, wie er sein Familienmodell leben will. Wir wollen nur in Zukunft es so machen, dass die Entscheidung freier ist und nicht an Steuerrecht oder Strukturen hängt. Und deshalb ist die Idee zu sagen, dann lass uns das für Zukünftige machen, dann kann man sich auf ein anderes Familienmodell einstellen. Und wir wollen es ja insbesondere deshalb nicht, um Familien jetzt zu belasten, sondern weil wir sagen, wir wollen es diese Teilzeitfalle für viele Frauen, die am Ende dann ja auch in der Altersarmut landen, wenn sie vorher im Arbeitsleben, in ihrem Erwerbsleben wenig arbeiten können, aufgrund der falschen Strukturen, und dann hinterher in der Altersarmut landen, dass wir das für die Zukunft so gestalten, dass es eben frei wählbar ist, wie ich mein Leben gestalte. Und das ist im Moment nicht so, weil wir eben über die Strukturen schon ein Modell fahren seit vielen Jahren. Es gibt einen Vollverdiener oder Vollverdienerin und daneben macht man ein bisschen Hinzuverdienst und das wird steuerlich gefördert. Das halten wir halt für die Zukunft für falsch.
Aber das würde ja bestehende Ehen quasi ausschließen. Das würde ja denen dann nicht die Chance geben, quasi vielleicht einen Impuls zu bekommen, die jetzige Strukturen zu ändern.
Also das ist jetzt ein Vorschlag, was ich jetzt noch nicht wahrnehme, wenn uns alle zurufen, macht es bitte für alle, dann stehen wir, glaube ich, dem nicht im Wege. Aber wir haben jetzt erstmal gesagt, weil sich alle erstmal auch darauf einstellen müssen, dass wir sagen, wir planen das auf jeden Fall so, dass die nächste Generation oder die demnächst vielleicht auch planen, eine Familie zu machen, sich darauf einstellen können. Ich finde, das ist ein erster Schritt. Aber wenn jetzt eine große Welle kommt und alle wollen es plötzlich abgeschafft haben, wie gesagt, das sehe ich jetzt im Moment nicht. Die Diskussion läuft eher gerade ein bisschen anders. Aber finde ich es trotzdem mutig zu sagen, lass uns doch darüber reden. Wenn es doch da hindert, dass Frauen aus dieser Falle rauskommen, dann lass uns über die Änderung reden.
Thorsten Frey, Unionskanzleramtsminister von der CDU, findet die Rede von Lars Klingbeil ja gut, hat er schon gesagt. Alexander Hoffmann, CSU-Landesgruppenchef im Bundestag, der war schon deutlich skeptischer, hat betont, naja, man müsste jetzt mal mehr über die Ausgabenseite reden, nicht nur über die Einnahmeseite. Das klingt alles schon wieder so ein bisschen danach, nach einem Kernkonflikt zwischen Union und SPD. Und Herr Söder, CSU-Chef, hat ja auch schon letzte Woche auch schon gesagt, naja, also der Spitzensteuersatz möchte bitte nicht erhöht werden und auch bei der Erbschaftssteuer möchte er nicht ran. Auch die Familienversicherung soll bleiben bei der Krankenkasse. Also wir haben sehr viel Nein gehört aus München. Können Sie das nachvollziehen?
Nee, kann ich nicht, weil ich könnte nachvollziehen, wenn wir jetzt mal Vorschläge auch von der Union hören, wie wir denn das, was wir ja auch an Strukturveränderungen brauchen, um genau die Wirtschaft anzukurbeln, das Land zu modernisieren, da höre ich wenig Vorschläge. Ich höre viel Nein, aber ich höre jetzt auch wenig Vorschläge. Und ich kann einen Reflex zum Nein, könnte ich auch jeden Tag zu irgendwelchen Vorschlägen machen. Aber es ist doch jetzt wichtig, dass wir uns mal die Karten legen, sagen, das ist euer Vorschlag, das ist unser und lass uns doch mal gucken, was ist das Richtige, um dieses Land jetzt nach vorne zu bringen, zu reformieren. Jetzt haben wir einen Vorschlag gemacht. Natürlich muss man damit leben, wenn ein Vorschlag auf dem Tisch liegt, dass jetzt erstmal alle reagieren. Aber ich finde, wir müssen da jetzt auch mal gelassen bleiben und sagen, wir haben Vorschläge, wir warten jetzt auf eure Vorschläge und dann besprechen wir die.
Aber ist es nicht ein altes Muster, dass quasi die Koalitionspartner öffentlich sich gegenseitig Vorschläge hinlegen? Wäre es nicht klüger gewesen, das mit Herrn Merz zum Beispiel abzustimmen, diese Rede, und gemeinsam Vorschläge zu machen?
Also ich glaube, ein Vizekanzler oder auch Parteivorsitzender wird schon auch sagen dürfen, Friedrich Merz legt uns seine Reden ja auch nicht vor. Er darf auch sagen, was er möchte. Also wenn wir damit anfangen, uns gegenseitig unsere Reden zu genehmigen, dann ist es, glaube ich, auch ein bisschen drüber. Aber ich finde, Lars Klingbeil hat jetzt nichts Provozierendes gesagt. Er hat ja auch deutlich gesagt, das ist seine Idee für eine Modernisierung dieses Landes. Und das finde ich in Ordnung. Und Friedrich Merz oder andere, auch Söder, beide machen das ja auch in ihren Funktionen, sei es als Ministerpräsident oder eben auch Parteivorsitzende. Und auch wir sollten dann nicht immer reflexartig sofort sagen, nein, 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 sondern ich glaube, wir müssen jetzt einen Modus finden, wo wir sagen, ja, das ist euers und wir diskutieren jetzt, was bringt uns voran, was entlastet Familien, was hilft. Und dann werden wir, denke ich auch, wenn man wirklich den Willen hat, auch gemeinsam Reformwege finden, Beschlüsse fassen. Und wir haben ja auch in der Vergangenheit, auch bei Streit vorher, wir haben es immer geschafft, am Ende auch Lösungen zu finden. Und die haben wir dann auch durchs Parlament getragen. Und so sehe ich das jetzt auch für die nächsten Wochen und Monate.
Jetzt sollen die großen Reformen ja auch bald kommen. Was ist denn Ihr Zeitplan, den Sie sich wünschen? Bis wann können die Bürgerinnen und Bürger quasi den großen Ausschlag jetzt von Ihnen erwarten? Soll das noch vor dem Sommer passieren?
Also erstens haben wir ja schon einiges gemacht. Ich sag mal Tariftreue, Grundsicherung. Wir haben die Sozialstaatskommission, die wir jetzt umsetzen. Antragloses Kindergeld. Ich will es nur einmal sagen, weil das immer sich so anhört, als hätten wir jetzt schon seit 6. Mai, seit wir in der Regierung sind, irgendwie nicht gearbeitet. Es gab ja schon ganz viele Dinge und das wollen wir fortsetzen. Und wir werden jetzt natürlich einen Fahrplan auflegen. Was wollen wir jetzt bis zur Sommerpause noch machen? Welche Gesetze stehen an? Ich glaube, das sind so jetzt Umsetzungsschritte, die wir bis zum Sommer und nach dem Sommer und bis Ende des Jahres machen. Uns schon so ein Stück weit reinplanen in 27, was die Sozialstaatskommission, also meinen Bereich angeht. Da werden Rechtsvereinfachungen sein, da werden wir über den Einkommensbegriff neu diskutieren. Das sind alles, wir werden digitalisieren, die Sozialverwaltung. Also das sind schon große Reformen, die wir jetzt eh schon in der Planung haben, die jetzt noch umgesetzt werden.
Und glauben Sie, dass das Wählerinnen und Wähler zum Beispiel ganz konkret der SPD zurückbringt? Weil einige der Reformen könnten ja auch wehtun, wenn man später in Rente gehen muss, zum Beispiel, wenn das der Beschluss nachher sein sollte, dass man ja länger arbeiten soll, mehr arbeiten soll. Glauben Sie vom Herzen her gedacht, dass die Leute das diskutieren werden?
Ich glaube, was sie nicht mögen, und das höre ich auch ganz oft immer, diese elendige Streiterei. Sie wollen sehen, dass es vorangeht. Und sie wollen natürlich, dass es fair ist. Also ich glaube, wenn es nur einseitig Reform auf Kosten der Menschen in diesem Land wäre, dann hätten wir keine Akzeptanz. Deshalb, wir müssen das auch ausgewogen machen. Also alle müssen dazu beitragen, dass dieses Land nach vorne kommt. Und das spüren die Menschen aber auch. Aber was sie natürlich auch erwarten, dass es fair ist, dass man nicht nur auf die Schultern ablädt, die eh schon viel tragen, die gucken, wie sie ihren Tag gemanagt kriegen und ihre Familie. Und dann, glaube ich, kriegen wir da was hin, wenn wir das gemeinsam machen. Und das würden die Leute, glaube ich, auch akzeptieren. Streiterei und Uneinigkeit, das kommt nicht gut an und das merken wir auch. Und deshalb müssen wir uns da irgendwie auch jetzt zusammenreißen, wie ich mal so schön sage, und jetzt an einem Strang ziehen und Lösungen auf den Tisch legen.
Wie wollen Sie als SPD-Chefin sicherstellen, dass Ihre Partei da auch hinter Ihnen steht, wenn es jetzt quasi in Verhandlungen mit der Union geht um große Reformen? Weil zum Teil heißt das ja auch zum Beispiel auch in der Rede von Lars Klingbeil, dass Unternehmen vielleicht auch die Möglichkeit bekommen sollten, Menschen länger befristet anzustellen, länger als bisher. Das könnten ja auch Vorschläge sein, die gerade in Ihrem eigenen Laden, sag ich mal salopp, nicht unbedingt gut ankommen.
Das stimmt, aber auf der anderen Seite ist aber auch klar, wir sind in einer Koalition und es wird jetzt nicht SPD pur sein können. Wir müssen Kompromisse für dieses Land finden und alle spüren ja, dass dieses Land so ein Stück weit gelähmt ist. Also wir hängen auch im Vergleich zu anderen Ländern in der Digitalisierung zurück. Wir haben eine wahnsinnige Bürokratie. Die Menschen, die einen Antrag bei ihrem kommunalen Amt stellen, haben ewige Wartezeiten, müssen zig Formulare ausfüllen. Also ich glaube, wenn auf der anderen Seite deutlich wird, es wird auch besser, dann wird auch das Vertrauen in den Staat und Politik zurückkommen. Und da hat auch die SPD eine Rolle, zu sagen, das ist auch unser Anspruch. Und Lars Klingbeil und ich, wir werden zumindest alles dafür tun, auch, sag ich mal, in unserer eigenen Reihen diese Überzeugung rüberzubringen, dass es jetzt auch notwendig ist, auch Kompromisse zu machen, damit dieses Land nach vorne kommt.
Frau Baas, lassen Sie uns zum Schluss nochmal auf die zurückliegende Woche schauen. Der Bundestag hat beschlossen, Tankstellen dürfen Preise bald nur noch einmal am Tag erhöhen. Grund sind die gestiegenen Preise wegen des Iran-Kriegs. Viel günstiger wird es wohl eher nicht, aber vor allen Dingen transparenter. Und trotzdem gibt es jetzt schon die Forderungen, unter anderem vom Mittelstandsbund, da muss noch mehr an Entlastung kommen. Die Energiepreise sind zu hoch, die Inflation droht wieder anzuziehen. Was sagen Sie dazu? Können Sie Hoffnung auf weitere Entlastungen machen in Zukunft oder haben Sie dafür keinen Spielraum?
Also der Spielraum ist zwar knapp, aber ich weiß noch nicht, wie dieser Krieg im Iran weitergeht. Und ich fürchte, wenn ich das alles so mitbekomme und auch sehe, dass das möglicherweise noch sehr, sehr lange andauert. Das heißt, wir werden Versorgungslücken haben und das heißt, wir müssen reagieren. Ich habe ja auch schon mal gesagt, wir müssen auch auf europäischer Ebene diese Übergewinnsteuer ins Spiel bringen. Die muss auch beschlossen werden. Und dieses Geld können wir zum Beispiel auch nutzen, um dann die Bürgerinnen und Bürger auch zu entlasten. Wie man das dann macht, da glaube ich, muss man sich noch mal überlegen, mit welchem Instrument man das macht, weil ich auch nicht möchte, dass wir ein Instrument nachher nutzen, wo wir viel Geld ausgeben, aber am Ende die Entlastung nicht bei den Leuten ankommt, sondern diese Ölkonzerne sich noch mehr Geld in die Taschen stecken. Deshalb gibt es, glaube ich, auch jetzt noch mal eine Phase, wo wir klug überlegen, welche Maßnahmen müssen wir noch machen, wenn dieser Konflikt in Nahost noch länger dauert, wo wir wirklich eine Entlastung für die Menschen noch mal brauchen. Das ist eine Übergewinnsteuer und es ist dann auch nochmal ein Element, wo wir sagen, wo müssen wir ganz gezielt vielleicht auch Menschen mit kleinen und mittleren Einkommen entlasten. Also ein Instrument finden, wo wir, weil jemand wie ich, die als Abgeordnete oder Ministerin viel Geld verdient, die muss nicht entlastet werden. Die kann das tragen, aber jemand, der irgendwie wirklich auf dem Land wohnt, der auch keine Alternative mit öffentlichen Verkehrsmitteln hat, der muss da eine Entlastung haben. Und da überlegen wir gerade natürlich Modelle noch. Deshalb damit, dass wir jetzt einmal Transparenz an den Tankstellen haben, das ist der erste Schritt. Aber wir überlegen natürlich schon, wenn der Konflikt länger dauert, wenn es auch zu Engpässen kommt, was wir dann machen. Also ein Krisenplan wird schon entwickelt und dann braucht es irgendwann, wird es auch möglicherweise einen Zeitpunkt geben, wo wir entlasten müssen.
Frau Baas, die Verkehrsministerin und Minister der Länder und des Bundes haben sich die Woche darauf geeinigt, der Führerschein soll wieder günstiger werden. Unter anderem soll der Fragenkatalog kürzer werden, mehr am Simulator geschehen. Denn bisher müssen auch viele Schülerinnen und Schüler diese Prüfungen wiederholen. Wie war das eigentlich bei Ihnen? Mussten Sie die Fahrprüfung wiederholen oder eine von den beiden?
Nee, ich weiß nicht, was da heute noch alles an Fragen dazugekommen ist. Ich fand die Theorie auch schon immer sehr schwierig, aber ich habe es in einem Durchgang geschafft.
Ein Teil des Plans sieht hier auch vor, dass man Fahrstunden jetzt auch privat mit den Eltern absolvieren soll im eigenen Auto. Hand aufs Herz, hätten Sie das gewollt?
Naja, ich war auch dieses begleitete Fahren, gibt's ja heute schon, dass dann irgendwie ein Erwachsener oder Eltern daneben sitzen und aufpassen. Nee, das hätte ich nicht gewollt. Also wenn, dann will man es schon selber und alleine machen.
Frau Baas, im Kino ist diese Woche noch der neue Film von Habe Kerkeling angelaufen, der als Reporter Horst Schlemmer der schlechten Laune im Land auf den Grund geht. Zitat, Deutschland hat Rücken, aber im Gesicht. Haben Sie da ein Gegenmittel?
Ja, gute Laune selber verbreiten, das ist, glaube ich, das beste Gegenmittel.
Sagt die SPD-Co-Vorsitzende Bärbel Baas. Vielen Dank fürs Gespräch.
Gerne.
ARD Sounds.
Alles, was Sie gerne hören, jetzt in einer App. Radio, Podcasts, Hörspiele, Reportagen und Livestreams.
Und das Tor!
ARD-Audiothek wird zu ARD-Sounds. Zum Mitfiebern, Lernen, Lachen und natürlich für alle wichtigen Themen des Tages.
Donald Trump ist halt ein Dealmaker, so sieht er sich ja selber. Und für ihn besteht die Politik genauso wie das Wirtschaftsleben halt aus Deals.
Natürlich auch in der Sounds-App die interessantesten Gespräche in SWR aktuell.
Also das ist natürlich auch so eine Art Erschöpfung, die sich dann breit macht. So ein Gefühl von, man ist einfach der Spielball von Politikern, die hier nicht das Beste für die Menschen im Sinn haben. Ja.
ARD Sounds, der Playbutton für den Tag. Dank Rundfunkbeitrag werbefrei und ohne weitere Kosten.